SR Info. Bilanz am Mittag.
Der Stillstand ist zurück und die Debatten darüber, ob der Streik bei der Bahn angemessen ist, auch. Darüber berichten wir gleich. Außerdem geht es heute Mittag um die Nominierung von Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin für die Europawahl und um die Hoffnungen, die das Saarland auf den Wasserstoff setzt. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Gut, er hatte den Vorschlag der Schlichter wohl nicht ganz richtig wahrgenommen, denn die hatten eine Absenkung der Arbeitszeit um 2 Wochenstunden vorgeschlagen. Also schon ziemlich nah an der Forderung der GDL mit 3 Wochenstunden. Zwischenzeitlich hat Gewerkschaftschef Klaus Weselski seinen Fehler eingeräumt, aber am Streik hätte das, so Weselski, ohnehin nichts geändert. Und nun wird also gestreikt bei der Deutschen Bahn. Seit gestern Abend im Güterverkehr, seit heute Nacht im Personenverkehr. Nur 20% der Fahrten im Fernverkehr finden heute bundesweit statt. Im Saarland fallen alle Fernzüge über Saarbrücken aus. Auch im Regionalverkehr kommen viele Züge heute nicht. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Lea Kielneger.
Als Bahnreisender hat man es zurzeit nicht leicht. Der 5. Streik innerhalb von 4 Monaten legt den Zugverkehr lahm, weil sich die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL nicht einigen können. Und mit den Wellenstreiks, die GDL-Gewerkschaftsführer Weselski für die nächsten Wochen angekündigt hat, wird nochmal ein neues Niveau erreicht.
Wir machen jetzt die 35 Stunden und wir werden auch den nächsten Streik ansagen, nur nicht mehr auf 48 Stunden vorher, damit wir eine höhere Wirkung gegenüber der Deutschen Bahn AG erzielen.
Nach Angaben der Bahn wäre es so unmöglich, einen Notfahrplan zu organisieren. Für Fahrgäste und Güterverkehr bedeutet das noch weniger Planbarkeit als bei den bisherigen Streiks. Bundesverkehrsminister Volker Wissing kritisiert das Vorgehen der GDL.
Wer von Streikrecht Gebrauch macht, der muss auch Verantwortung übernehmen und das heißt konstruktiv verhandeln. Hier entsteht der Eindruck, dass Gründe zum Streiken gesucht werden anstatt Lösungen im Tarifkonflikt und dass die Menschen hierüber verärgert sind. Dafür habe ich Verständnis.
Vermehrt werden Rufe danach laut, dass die Politik sich einschalten soll. Eine Einmischung in den Tarifkonflikt schließt Volker Wissing jedoch aus.
Klar steht die Bahn im Eigentum des Bundes, aber klar ist auch, dass sie ein Unternehmen am Markt ist und als solches muss die Bahn als Tarifpartei verhandeln und nicht die Bundesregierung. Diese Dinge dürfen nicht vermischt werden. Das hätte massive Auswirkungen auch auf künftige Tarifkonflikte. Deswegen geht eine unmittelbare Einflussnahme hier auf keinen Fall.
Direkte Einmischung des Bundes in den laufenden Tarifkonflikt, also ein Tabu. Aber wie sieht es mit einer Änderung des Streikrechts aus? Damit könnten Streikwellen in der Zukunft möglicherweise verhindert werden. Schon nach dem letzten Bahnstreik im Januar forderte zum Beispiel die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, ein Schlichtungsverfahren vorzuschreiben, bevor kritische Infrastrukturen bestreikt werden dürfen. Auch der Präsident des IFO-Instituts Clemens Fuß forderte im ZDF-Morgenmagazin, beim Streikrecht anzusetzen und so die Folgen für die sowieso schon krisengebeutelte Wirtschaft abzufedern.
Das Streikrecht ist wichtig, aber man muss es verantwortungsvoll und eben verhältnismäßig wahrnehmen und man könnte die Spielregeln etwas ändern. Man könnte zum Beispiel sagen, naja, solange Tarifverträge laufen, wird in diesen kritischen Bereichen nicht gestreikt oder Streiks werden hinreichend lange zumindest angekündigt. Und dadurch könnte man das Ganze, sagen wir mal, zumindest ein bisschen mildern.
Der Arbeitsrechtler Gregor Thüsing von der Uni Bonn sagte dem SWR, solche Anpassungen des Streikrechts wären in Deutschland möglich. Es habe aber bislang der politische Mut dafür gefehlt. Auch jetzt vor den GDL-Wellenstreiks sieht es nicht danach aus, dass die Politik das Streikrecht anfassen will. Volker Wissing appelliert stattdessen an die Verantwortung der Tarifpartner.
Ich erwarte, dass man sich nicht destruktiv verhält, sondern lösungsorientiert, verantwortungsvoll. Die Menschen brauchen Mobilität und die Bahn ist ein wichtiger Verkehrsträger für unser Land.
Es bleibt aber zumindest in der nahen Zukunft dabei, dass die Bahn in erster Linie unzuverlässig ist. Nach dem Ende des laufenden Streiks am Freitagmittag sind jederzeit neue Streiks möglich.
Lea Kielneker mit den politischen Reaktionen auf den Bahnstreik. Und gestreikt wird heute ja auch im Luftverkehr, beim Bodenpersonal der Lufthansa und beim Sicherheitspersonal in Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. In Frankfurt werden deshalb keine Passagiere, die abfliegen wollen, abgefertigt. Die Europawahl, die findet ja erst Anfang Juni statt, aber wenn die Prognosen auch noch halbwegs zutreffen, dann hat sie allerbeste Chancen, weitere 5 Jahre an der Spitze der EU-Kommission zu stehen. Ursula von der Leyen. Lange hatte sie sich nicht geäußert zu einer Kandidatur. Nun steht fest, sie wird die konservative EVP-Parteienfamilie als Spitzenkandidatin in die Europawahl führen. Bei einem Treffen in Budapest ist von der Leyen vor wenigen Minuten gekürt worden. Zum ersten Mal. Oliver Schosch.
Ursula von der Leyens erste Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin hatte für einige Irritationen gesorgt. Denn damals, bei der Europawahl 2019, hatten viele erwartet, dass Manfred Weber EU-Kommissionspräsident wird. Der CSU-Politiker war Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei und deren Spitzenkandidat für die Europawahl. Doch als er dann die Wahl gewann, wollten ihn die Staats- und Regierungschefs nicht haben. Vor allem nicht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Und so einigte man sich auf eine neue Kandidatin der Konservativen, die damalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU. Jetzt will von der Leyen eine zweite Amtszeit. Aber nicht so wie damals durch Hinterzimmerdeals. Und wer hat gestern für sie geworben? Ausgerechnet Manfred Weber, dem sie 2019 den Job weggeschnappt hat. Aber das erscheint heute logisch, denn Weber ist schließlich Chef der Europäischen Volkspartei.
The only candidate who was nominated.
Ursula von der Leyen ist die einzige Kandidatin, die nominiert wurde von ihrer Mutterpartei der CDU. Sie wurde aus Polen unterstützt, von Ministerpräsident Donald Tusk und seiner Bürgerplattform und aus Griechenland von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und seiner Nea Demokratia. Wir zeigen ein modernes, starkes Gesicht für die Zukunft Europas und wir bekämpfen die Populisten und Extremisten in ganz Europa. Dieser Kampf dürfte die größte Herausforderung werden. Denn auch wenn Ursula von der Leyen die Europawahl gewinnt, wird sie wohl ein stark verändertes EU-Parlament vorfinden, mit deutlich mehr rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Abgeordneten als heute. Auch im Gastgeberland des EVP-Kongresses in Rumänien wird ein gewaltiger Rechtsruck erwartet. Vor der Messehalle in Bukarest machte die rechte rumänische Partei AUR lautstark auf sich aufmerksam. Sie tritt zum ersten Mal zu einer Europawahl an und wird laut Umfragen an die 20% holen. Die rund 300 Demonstranten tragen Plakate mit von der Leyens Bild durchgestrichen. AUR-Chef George Simion trägt eine Donald-Trump-Kappe und verbreitet Wut- und Frustbotschaften. Ursula von der Leyen hat uns Rumänen zur Corona-Impfung gezwungen. Österreichs Kanzler Nehammer akzeptiert uns nicht im Schengen-Raum. Sie spielen sich auf wie Kaiser, aber wir wissen, dass die Zeiten der Imperien vorbei sind. Wir brauchen ein Europa der Nationen und die CDU in Deutschland zum Beispiel ist zu weit nach links gerückt.
We need an Europe of Nations and CDU, for example, in Germany. Went too far to the left.
Solchen Botschaften etwas entgegenzusetzen, ist eine der größten Herausforderungen, so EVP-Chef Manfred Weber.
The European Union is not perfect, but it's the best Europe we ever had.
Die Europäische Union ist nicht perfekt, aber es ist das beste Europa, das wir je hatten. Wir haben Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, da gibt es einen Ausgleichsfonds. Aber das machen wir zusammen.
We do it together.
Sagt Manfred Weber, der diesmal für Ursula von der Leyen wirbt. Die bliebe bei der Wiederwahl eine der mächtigsten Frauen der Welt und als solche vielleicht ja auch ein Rollenvorbild. Denn gerade in Führungspositionen in deutschen Behörden ist das mit der Gleichstellung offenbar noch immer etwas schleppend. Nina Amin.
Ministerien, Kanzleramt, Bundespräsidialamt oder Bundesrechnungshof. 43% Frauen arbeiteten Mitte vergangenen Jahres in diesen Behörden in Führungspositionen. Bundesfrauenministerin Lisa Paus spricht von einem leichten Anstieg zum Vorjahr. Insgesamt steigt der Frauenanteil in Führungspositionen aber zu langsam, meint die Grünministerin. Denn bis 2025 müssen in obersten Behörden genauso viele Frauen wie Männer in Spitzenpositionen arbeiten. So sieht es das Gesetz vor. Paus betont, oft schafften Frauen den Sprung in die Führung nicht, weil sie Teilzeit arbeiten. Genau da soll jetzt angesetzt werden. In einem Modellprojekt wird ausprobiert, wie die Beschäftigten sich Führungsaufgaben im öffentlichen Dienst teilen können. Im Sommer will das Bundesfrauenministerium die Ergebnisse dazu vorstellen.
Einmal im Jahr müssen US-Präsidenten vor dem Kongress, also vor versammeltem Repräsentantenhaus und Senat, Rechenschaft ablegen. Seit Jahrzehnten ist das ein Fernsehereignis, das viele Zuschauer anzieht. Und Das ist jetzt politisch hoffentlich unnützes, eher popkulturelles Wissen. Ja, es gibt tatsächlich einen Designated Survivor, einen Minister oder seltener eine Ministerin, die nicht dabei ist, für den Fall, dass es einen Anschlag gibt. Wir hoffen aber mal sehr, dass auch heute alles friedlich abläuft. Das wird auch so schon aufregend genug, denn Joe Biden hat heute viel vor. Er muss die Zuschauer davon überzeugen, dass er fit und dass Donald Trump gefährlich ist. Und vor allem, dass es den USA mit ihm, Biden, besser gehen wird. Die Rede zur Lage der Nation ist traditionell der Ort, um wichtige Botschaften unterzubringen, wie Katrin Brandt berichtet.
The nations of the world must not permit the Iranian regime to gain nuclear weapons.
Oft nutzen die Präsidenten ihre Reden für wichtige politische Statements, wie hier 2006, als George Walker Bush forderte, die Welt müsse verhindern, dass der Iran Atomwaffen bekommt. Präsident Obama feuerte 2010 eine Vielzahl von politischen Ideen ab, darunter den Vorstoß, homosexuellen Männern künftig den Dienst im Militär zu erlauben.
This year I will work with Congress and our military to finally repeal the law that denies gay Americans the right to serve the country they love because of who they are.
Immer dabei das Beschwören der US-amerikanischen Einzigartigkeit und der Appell an die Einigkeit der USA. Donald Trump fiel aus der Reihe. Seine Reden zur Lage der Nation waren Wahlkampfshows, aggressiv im Ton, polarisierend in der Botschaft. Und dann, 2020, ein atemberaubender Moment für die TV-Kommentatoren.
A stunning moment here at the end of the president's speech. Nancy Pelosi tearing up what appeared to be a copy of the president's speech.
Als Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, mit ruhigen Bewegungen ihr Exemplar von Trumps Redemanuskript zerriss. Die Zeiten des höflichen Zuhörens sind vorbei. Joe Biden musste sich voriges Jahr als Lügner beschimpfen lassen und ließ sich gerne auf ein Scharmützel mit den Republikanern ein.
That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. And I tell you, I enjoy conversion.
So schlagfertig und präsent zu sein wie 2023, das wird ein Ziel Bidens heute Abend sein. Seit immer mehr Wähler bezweifeln, dass er fit genug für das Amt ist. Und es ist eine der raren Gelegenheiten, bei denen er Millionen Menschen im Wahljahr erklären kann, warum er der Richtige für die nächsten 4 Jahre ist.
He will talk about whose side he is on and his plan to improve the lives of all Americans.
Er werde darüber sprechen, auf wessen Seite er stehe und über seinen Plan, das Leben aller Amerikanerinnen und Amerikaner zu verbessern, sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre diese Woche. Und Biden werde an die Bedeutung der USA für die Welt erinnern. Wir sehen, dass die Ukraine an Boden verliert und wir glauben, dass das an der Untätigkeit des Kongresses liegt. Es spielt eine Rolle, ob wir handeln oder nicht. Ob Bidens Rede heute ein Erfolg wird, hängt weniger davon ab, was er sagt, als vielmehr, wie er es sagt. Die Botschaft kann noch so mitreißend sein. Sobald er sich verhaspelt oder patzt, wird das die Wahrnehmung bestimmen und nichts anderes.
Katrin Brandt über die heute Nacht anstehende Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden, die vor allem auch eine Rede zur Lage von Joe Biden werden dürfte. In Washington ist dieser Tage auch der deutsche Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und diese Reise wird natürlich vom US-Wahlkampf bestimmt, beziehungsweise von dem, was nach der Präsidentschaftswahl kommen könnte. Ralf Borchert.
Robert Habeck warnt erst einmal davor, zu viel von einem möglichen Wahlsieg Donald Trumps zu sprechen. Der Wahlkampf in den USA sei noch nicht gelaufen, er habe noch nicht einmal begonnen. Er wolle und könne auch nicht in die US-Innenpolitik eingreifen. Aber dann macht Habeck doch deutlich, wo seine Sympathien liegen.
Wir sind mit der Biden-Administration gut vorangekommen, über verschiedene eigenkreierte Formate ein Miteinander aufzubauen. Die Erfahrung der letzten Trump-Administration war eine ganz andere, wo alles, was an Formaten schon da war, im Grunde kaputt gehauen wurde. Das kann nicht im Sinne und am Ende auch nicht im Sinne der Amerikanerinnen und Amerikaner sein, weil eine Schwächung der Wirtschaft durch nationale Regeln am Ende auch immer das eigene Land trifft.
Dennoch müsse sich Deutschland auf alle Möglichkeiten vorbereiten und im Fall der Fälle auch mit einer Trump-Administration zusammenarbeiten. Das sagt auch der Chef des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, der Habeck begleitet.
Auch eine erneute Amtszeit von Donald Trump ist kein Katastrophenszenario, dass plötzlich die Vereinigten Staaten zu einem Land ist, in dem man nicht mehr investieren kann.
Die mitgereiste deutsche Wirtschaftsdelegation wolle den US-Gesprächspartnern unabhängig von politischen Mehrheitsverhältnissen zeigen, welche Möglichkeiten es für gemeinsames Wachstum gebe. Habeck trifft heute unter anderem US-Finanzministerin Janet Yellen. Und er will sich für die deutsche Teilnahme an der Artemis-Mondmission der US-Raumfahrtbehörde NASA stark machen.
Und Habeck wird auch viel über den Klimaschutz sprechen, wo er große Überschneidungen mit US-Partnern sieht. Beim klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft eine große Rolle spielt der Wasserstoff, auch bei uns im Saarland, wo der Stahl bekanntlich grün werden soll. 2027 will die Stahlholding Saar ersten Stahl mit Hilfe von grünem Wasserstoff produzieren. Aber wirklich grüner, also klimafreundlich erzeugter Wasserstoff ist noch ein sehr knappes Gut. Und ob die Mengen, die gebraucht werden, tatsächlich so schnell zur Verfügung stehen, das ist eine zumindest spannende Frage. Kann das in Deutschland funktionieren oder nur durch riesige Exportmengen? Gestern Abend ist darüber im Saarbrücker Schloss debattiert worden. Jimmy Booth war dabei.
Der Saal im Schlosskeller war fast bis zum letzten Platz gefüllt. Etwa 130 Gäste haben die Podiumsdiskussion zwischen Vertretern der Politik, der Industrie und der Wissenschaft verfolgt. Eingeleitet wurde der Abend mit einem Vortrag des Referenten für Energiepolitik bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt, Joachim Fünfgeld.
Na, aus meiner Sicht hat das Saarland recht, auf Wasserstoff für die Industrie zu setzen, weil es die einzige Chance ist, klimaneutral zu werden. Und das müssen wir sehr dringend erreichen und auch mit sehr großen Schritten. Die Versorgungssicherheit in Europa, was Wasserstoff angeht, ist klar noch klein. Grünen Wasserstoff gibt es noch kaum.
Um Wasserstoff herzustellen, sind zwei Dinge nötig. Wasser und Strom in sehr großen Mengen. Letzterer muss aus erneuerbaren Energien hergestellt werden, sonst wäre das Ziel einer klimafreundlichen Industrie ad absurdum geführt. Doch so viel grüner Strom wird in Deutschland in absehbarer Zeit kaum zur Verfügung stehen. Der Blick muss also nach Südeuropa und Afrika gehen.
Weltweit steht die Produktion von grünem Wasserstoff noch ganz am Anfang. Es gibt kaum etwas. Es werden erst Projekte entwickelt. Und für den Import ist wichtig zu wissen, der Transport ist extrem teuer. Sobald es mit Pipelines geht, aus kurzen Distanzen, ist es noch wirtschaftlich darstellbar. Alles, was mit dem Schiff kommen muss, ist einfach sehr teuer. Sprich, für Importe aus Afrika kommt höchstens wirklich der Norden Afrikas in Frage.
Ob und wann genug Wasserstoff für die saarländische Industrie importiert werden kann, ist noch nicht klar. Wirtschaftsminister Jürgen Barke ist dennoch weiter überzeugt, dass das der richtige Weg für das Saarland ist.
Ich bin zuversichtlich, dass uns da eine hohe Eigenproduktionsquote gelingt. Aber ich bin auch sehr dafür, dass wir auch in anderen Teilen der Welt Wasserstoff einkaufen. Denn wir haben eine Wirtschaft, in der auch andere unsere Produkte, die wir am Standort Deutschland produzieren, kaufen sollen. Also müssen wir diesen Ländern auch etwas abkaufen, möglicherweise Wasserstoff, damit sie in der Lage sind, die finanziellen Ressourcen zu haben, um sich das auch leisten zu können.
Die Stahlindustrie hat sich vor Jahrhunderten im Saarland angesiedelt, weil die dafür benötigte Kohle hier war. Wasserstoff kann aber in anderen Teilen der Welt besser produziert werden als in Mitteleuropa. Der Umbau der Stahlindustrie wird nun mit Milliardensubventionen von Landes- und Bundespolitik unterstützt. Risiken bleiben, sagt Energiereferent Fünfgeld von Brot für die Welt.
Wenn es gelingt, dass wir als Europa zusammenrücken und uns zusammen überlegen, ein Netz zu bauen, beispielsweise in Spanien, Griechenland, auch Norwegen, Wasserstoff zu produzieren und uns schauen, wie wir dann die Gewinne verteilen und wie wir gemeinsam davon profitieren können, dann kann es sich lohnen. Es kann aber auch andersrum sein, dass aufgrund der hohen Transportkosten die energieintensive Industrie letztlich dorthin zielt, wo die Energie günstig ist. Und das ist eine Wette auf die Zukunft, aber ich sehe schon auch Gründe zu sagen, nein, wir versuchen es hier, wir investieren hier, wir gucken, wie wir das gut gelöst bekommen.
Wenn die milliardenschwere Wasserstoffwette nicht aufgeht, wären die Konsequenzen fatal. Aber ohne den Umbau droht dem Saarland eine Deindustrialisierung. Politik, Unternehmen und Belegschaft sind weiterhin vom Wasserstoff überzeugt.
Jimmy Booth hat berichtet hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Und da gibt's jetzt die Meldungen mit Sarah Sassou.
In der EU gelten für große Online-Konzerne neue Regeln. Damit soll die Marktmacht von Unternehmen wie Apple, Google, Amazon oder TikTok begrenzt werden. So muss zum Beispiel Google Ergebnisse anderer Suchmaschinen deutlicher anzeigen. iPhone-Nutzer können auch Apps auf ihr Smartphone laden, die nicht aus dem App Store von Apple kommen. Außerdem sollen Nutzer erstmals Chatnachrichten zwischen verschiedenen Messenger-Diensten hin und her schicken können. Bei Verstößen drohen den Tech-Konzernen hohe Geldstrafen. Südafrika zieht erneut gegen Israel vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Die Regierung in Pretoria will mit einem Eilantrag erreichen, dass Israel mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen zulassen muss. Dabei geht es vor allem um die Lieferung von Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten. Südafrika begründet den Eilantrag mit einer weit verbreiteten Hungersnot in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Allein vergangene Woche seien 15 Kinder an Unterernährung gestorben. Ende Dezember hatte Südafrika Israel wegen angeblicher Verstöße gegen die Völkermordkonvention verklagt. Der Internationale Gerichtshof verfügte daraufhin, Israel müsse Schutzmaßnahmen ergreifen, um einen Völkermord zu verhindern. In der Affäre um die Künstlerin Candice Brights fordert die CDU-Landtagsfraktion Aufklärung von Kulturministerin Streichert-Kliveau. Konkret geht es um Vorwürfe einer möglichen Einflussnahme der SPD-Politikerin in dem Fall. Die Leiterin des Saarlandmuseums Jahn hatte nach der Absage einer Ausstellung von Brights gegenüber der Künstlerin behauptet, Streichert-Kliveau habe ihr Interviews verboten. Brights war von der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz vorgeworfen worden, sich im Nahostkonflikt nicht deutlich genug vom Terror der Hamas distanziert zu haben.
Seit Mitte April letzten Jahres tobt ein erbitterter Krieg im Sudan, der die Hauptstadt Khartoum und große Teile des Landes verwüstet hat. Die humanitäre Lage ist katastrophal, tausende Menschen sind gestorben und Millionen wurden vertrieben. Die Vereinten Nationen warnen jetzt vor einer riesigen Hungersnot. Ein Ende der Kämpfe ist allerdings nicht in Sicht. In dem Land im Nordosten Afrikas, in dem die Menschen seit Jahrzehnten unter Gewalt, Willkür und Armut leiden. Thilo Spanhel.
20 Jahre ist es her, da war der Sudan, genauer gesagt die Region Darfur, schon einmal Schauplatz einer massiven Hungerkrise. 300.000 Menschen starben offiziellen Schätzungen zufolge damals an den Folgen von Hunger und Krankheiten. Mehr als 2,5 Millionen wurden durch Krieg und Genozid vertrieben. Jetzt droht sich in dem Land die Geschichte zu wiederholen. Die Menschen sind erschöpft, es gibt kein Essen, berichtet eine Frau in einem Flüchtlingslager nahe der sudanesischen Hauptstadt Khartoum gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Früher ging es mir gut, aber jetzt? Jetzt bin ich abgemagert und habe Hunger. Wie soll es nur weitergehen? Und eine andere Sudanesin ergänzt: Die verfügbaren Lebensmittel reichen nicht aus. Wir haben zwar Mais, aber wir können ihn nicht verarbeiten. Und wir haben kein Geld, um uns Töpfe oder Pfannen zu kaufen. Die Situation ist schwierig. Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen sind im Sudan derzeit mehr als 25 Millionen Menschen in einer immer weiter eskalierenden Spirale des Hungers gefangen. Das Problem: Der Großteil der Menschen befindet sich in Regionen, die für Hilfsorganisationen kaum oder gar nicht zugänglich sind. Grund dafür ist nach Angaben der UN-Organisation, dass die Konfliktparteien im seit nunmehr 11 Monate andauernden Bürgerkrieg verhindern, dass Hilfe zu den Menschen kommt. Nicht nur sei es für Hilfsorganisationen gefährlich, im aktuellen Krieg Nahrung zu verteilen, außerdem wurden in der Vergangenheit immer wieder Lager mit Hilfsgütern von bewaffneten Gruppen geplündert. Und Lastwagenkonvois bekommen laut UN-Organisationen derzeit gar keine Genehmigung, vom benachbarten Tschad in die angrenzende Darfur-Region des Sudan zu fahren. Grund für den Bürgerkrieg ist ein Machtkampf zwischen dem sudanesischen Militär und den Paramilitärs der Rapid Support Forces, kurz RSF. Um Gewalt und Zerstörung zu entfliehen, sind Hunderttausende mittlerweile in die Nachbarländer, Ägypten, Tschad oder den Südsudan geflohen. Cindy McCain vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bei einem Besuch in einem der Auffanglager im Südsudan. Der Krieg im Sudan könnte bald die weltgrößte Hungerkrise sein. Im angrenzenden Südsudan bin ich Frauen und Kindern begegnet, die dutzende Male vor der Gewalt geflohen sind. Den Kämpfen sind sie zwar entkommen, aber dem Hunger entkommen sie nicht. But they struggle to escape the hunger. Hilfsorganisationen fordern immer wieder, dass der Sudan nicht in Vergessenheit geraten darf. Angesichts der vielen anderen Krisen weltweit scheint das bald ein Jahr nach Beginn der Kämpfe, aber zum Teil schon passiert zu sein.
Ja, und dass die Menschen in Afrika vom Rest der Welt vergessen werden, das passiert ja auch nicht zum ersten Mal. Verstärkt wird das natürlich durch Konflikte wie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dem war Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis bei seinem Besuch in der Ukraine gestern näher, als ihm lieb gewesen sein dürfte. Offenbar nur knapp sind er und Präsident Zelensky einem russischen Raketenangriff auf Odessa entgangen. Wenige hundert Meter entfernt ist ein Geschoss eingeschlagen.
Präsident Zelensky und seine Mitarbeiter führten uns durch den Hafen. Sie erklärten uns seine Bedeutung für die ukrainischen Exporte und zeigten uns die erheblichen Schäden, die der Hafen erlitten hat. Wir hörten die Sirenen und kurz darauf, als wir in unsere Autos stiegen, hörten wir eine große Explosion. Ich denke, das ist für uns die eindringlichste Erinnerung daran, dass hier ein echter Krieg herrscht, jeden Tag. Trauriger Alltag für die Menschen in Odessa. Nur einen Tag zuvor tragen sie die jüngsten Opfer der russischen Angriffe zu Grabe. Eine fünfköpfige Familie, getötet bei einem Drohnenangriff am Wochenende. Pastor Vassil ringt um Worte. Nicht nur wir sind in Trauer und Schock wegen dieses Ereignisses. So etwas hat es hier noch nie gegeben. Ich bin seit 32 Jahren Pastor. So einen Albtraum habe ich noch nicht erlebt. 12 Menschen wurden bei dem Angriff auf das Wohnhaus am Wochenende getötet, darunter 5 Kinder. Sergei zeigt ein Video auf seinem Handy. Es zeigt seine Frau. Sie spielt mit dem kleinen Sohn, gerade 9 Monate alt. Auch sie wurden bei dem Angriff getötet. Sergei hat wie durch ein Wunder überlebt, so auch die 2-jährige Tochter. Unser Mädchen hat gar nichts verstanden, Gott sei Dank. Sie lächelt und begreift nicht, was passiert ist. Ich habe sie gepackt, sie war schläfrig. Und mir war klar, dass sie nichts verstanden hat. Am schwierigsten ist es, wenn sie fragt, wo ist Mama? Der Krieg gegen die Ukraine geht unvermindert weiter. Nahezu jede Nacht greift Russland ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen an. Immer wieder werden dabei Zivilisten getötet. Auch an der Front ist die ukrainische Armee unter Druck, kann die russische Armee wegen fehlender Artillerie-Munition kaum aufhalten. Präsident Volodymyr Zelensky forderte nach dem jüngsten Angriff auf Odessa erneut mehr Luftverteidigung für sein Land. Dies ist ein Krieg ums Überleben. Wenn wir uns nicht verteidigen, wird die Ukraine nicht überleben. Und wenn die Ukraine nicht überlebt, dann wird dieser Krieg weitergehen, weil wir es mit einer unzulänglichen Person zu tun haben, die kein Ende finden kann, die bis zu ihrem Tod im Kreml sein wird.
Rebecca Barth hat berichtet aus der Ukraine. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Auch heute Nachmittag ist es sonnig mit Quellwolken, die aber keine Niederschläge bringen. Dazu Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht oft wolkenlos und örtlich frostig mit Tiefstwerten von +2 bis -2 Grad. Morgen am Freitag nach Auflösung von Nebelfeldern oft wolkenfrei und sonnig. Höchstwerte morgen 9 bis 13 Grad. Am Samstag wieder mehr Wolken, zeitweise aber auch sonnige Abschnitte und meist noch trocken, maximal 11 bis 15 Grad. Und das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Chris Ignazi ist gleich Ihre Begleitung durch den Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio. Bis 17.30 Uhr, dann hören wir uns wieder. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Am Super-Tuesday standen in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten die Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur in den USA an. Bei den Republikanern war der Sieger Donald Trump. Seine Konkurrentin Nikki Haley hat aufgegeben. De Volkskrant aus den Niederlanden meint, damit sei noch lange nicht klar, dass Haleys Unterstützer jetzt für Trump stimmen werden. Die große Frage war, würde Haley nach ihrer Niederlage bereit sein, sich hinter Donald Trump zu stellen? Die Antwort scheint Nein zu lauten. Für Trump ist Haleys Hartnäckigkeit ein empfindlicher Dämpfer. Obwohl sie nur in 2 Vorwahlen gewann, konnte Haley auf die Unterstützung von etwa einem Drittel der rechten Wählerschaft zählen. Das sind viele Wähler, auf deren Unterstützung Trump nicht verzichten kann. Die von ihm angestrebte Einheit ist vielleicht innerhalb seiner Partei weitgehend hergestellt, aber noch lange nicht in deren Wählerschaft. Nach Ansicht der Neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz zeigen die Ergebnisse der Vorwahlen Trumps Stärke und Schwäche zugleich. Er vermag seine loyale Basis zu begeistern und für sich zu mobilisieren wie kein anderer. Aber die Wähleranteile, die ihm Haley trotz ihrer für alle sichtbaren Chancenlosigkeit im Kampf um die Nomination regelmäßig abgenommen hat, sind ein Problem. Das spielt den Demokraten in die Hände. Trotzdem wäre es töricht und riskant für sie, darauf zu setzen, dass der mutige Widerstand Haleys gegen Trump ihnen die Wiederwahl Bidens sichern wird. Dafür müssen sie sich schon selbst ins Zeug legen. Die Washington Post aus den USA hält es für möglich, dass die Demokraten einen Teil der republikanischen Wählerschaft für sich gewinnen können. Bei der Auseinandersetzung mit Trump geht es nicht um niemals Trump-Wähler. Es geht um nicht schon wieder Trump-Wähler. Sie sind offen für seine Themen, haben ihn vielleicht sogar schon gewählt, aber mögen es nicht, wie er sich verhalten hat, insbesondere nach der letzten Präsidentenwahl 2020, und haben jetzt in den Vorwahlen Haley unterstützt. Diese Gruppe kann durchaus noch überzeugt werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.